NDR Info. Echo des Tages.
Blutigen Attacken marschiert die Türkei in Nordirak ein. Straßenschlachten in Griechenland. Vor dem EU-Gipfel suchen die Europäer zunehmend hektisch nach einer Lösung der Schuldenkrise. Und Nordrhein-Westfalen schafft das dreigliedrige Schulsystem ab. Das und mehr sind die Themen im Echo des Tages, zu dem Sie heute Abend Rüdiger Mark begrüßt. Schon seit Wochen gärt es in der Türkei. Heute ist die Situation dann eskaliert. Über 20 türkische Soldaten und Polizisten sind bei Anschlägen der kurdischen Terrorgruppe PKK ums Leben gekommen. Die türkische Armee ist daraufhin in den Nordirak einmarschiert, wo die PKK Stützpunkte hat. Thomas Bormann.
Heute Nacht hatten etwa 100 PKK-Kämpfer bei mehreren Anschlägen im Südosten der Türkei mindestens 24 türkische Soldaten und Polizisten getötet und viele weitere verwundet. Die Attentäter waren nach Angaben türkischer Behörden danach über die Grenze in den Nordirak geflüchtet. Soldaten waren ihnen gefolgt. Die türkische Armee machte keine Angaben über den Umfang der Militäraktion im Nachbarland. Ministerpräsident Tayyip Erdogan sagte, die Aktion laufe streng nach den Regeln des Völkerrechts. Erdogan weiter.
İçeriden ya da dışarıdan hiçbir saldırıya.
Wir werden den Terrorismus bekämpfen und jeden, der ihn unterstützt, verdeckt oder offen. Freunde und Feinde sollen wissen, wir werden nicht zurückweichen.
İdrak etmesi gerekir.
Nach Meldungen mehrerer Fernsehsender aus der Türkei und dem Irak waren heute früh 4 türkische Kampfflugzeuge in den Nordirak geflogen, um Stellungen der PKK zu bombardieren. Außerdem seien 500 Soldaten mit Hubschraubern hinter der Grenze abgesetzt worden, um in den Bergen im türkisch-irakischen Grenzgebiet nach PKK-Kämpfern zu suchen. Der Irak hat bislang nicht gegen die türkische Militäroperation protestiert. Vor einer Woche bereits hatte der türkische Außenminister Davutoğlu seinem irakischen Amtskollegen Sebari mitgeteilt, die türkische Armee werde möglicherweise PKK-Stellungen im Nordirak angreifen. Sebari antwortete daraufhin lediglich, die Präsenz der PKK im Irak sei illegal. Die türkische Militäroperation wird im Irak offenbar toleriert. Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül hatte heute früh mit ungewohnt scharfen Worten auf die blutigen Anschläge reagiert und sogar von Rache gesprochen. Wer glaubt, unser Staat lasse sich durch solche Angriffe erschüttern, der irrt. Und er wird zu spüren bekommen, dass unsere Rache auf diese Angriffe sehr groß sein wird. In den letzten Monaten hat die PKK mehrere tödliche Anschläge auf Armee- und Polizeiposten im Südosten der Türkei verübt. Die PKK kämpft bereits seit den 80er Jahren für einen unabhängigen Kurdenstaat. Inzwischen ist ihr erklärtes Ziel mehr kulturelle und politische Eigenständigkeit für die Kurden. Dasselbe Ziel, aber mit friedlichen Mitteln, verfolgt die Partei der Kurden, die BDP, die im türkischen Parlament mit 36 Abgeordneten vertreten ist. Die BDP verurteilte die Anschläge der PKK scharf. In einer Erklärung hieß es, diese Angriffe brechen uns das Herz. Wir sagen Stopp.
So, jetzt hat uns die Euro-Krise und die Finanzkrise wieder fest im Griff. In Griechenland ist heute nämlich das öffentliche Leben praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Morgen soll ja das Parlament dort neue Spargesetze beschließen und dagegen machen Gewerkschaften und Beamte jetzt Front. Heute haben sie sogar einige Ministerien besetzt und die Politiker daran gehindert, ihrer Arbeit nachzugehen. Viele Griechen haben Angst, vor allem auch, weil in den neuen Spargesetzen praktisch nichts mehr heilig ist. Selbst Beamten droht die Kündigung. Deshalb also sollen heute und morgen nichts mehr gehen in der Hauptstadt Athen. Keine U-Bahn, keine Busse, keine Taxen, keine Schule, keine Flüge. Etwas ging dennoch. Es gab nämlich Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten, die Brandsätze und Steine warfen. Oliver Neuroth über den Tag in Athen.
Der zentrale Syndagma-Platz in Athen ist in Rauch eingehüllt. Rauch von Tränengas und von Brandsätzen. 70.000 Menschen haben sich laut Polizei auf dem Platz versammelt. Die Gewerkschaften sprechen von 200.000. Unter ihnen Randalierer der linken gewaltbereiten Szene. Sie werfen brennende Gegenstände in Richtung der Polizei. Ein griechischer Radioreporter beschreibt das Ganze so. Gerade kommen Spezialkräfte der Polizei die Straße entlang. Sie versuchen, die Demonstranten davon abzuhalten, sich dem Parlament zu nähern. Die Demonstranten gehen jetzt in die andere Richtung. Und dann bricht der Reporter ab, weil er wegen des Tränengases keine Luft mehr bekommt. Andere Randalierer haben Mülltonnen angezündet und ein Kiosk vor dem Parlamentsgebäude. Die Behörden hatten erwartet, dass es zu Ausschreitungen bei der Demo kommen wird. Am Vormittag verlief die Kundgebung noch friedlich. Drei große Protestzüge machten sich aus verschiedenen Richtungen auf den Weg in die Athener Innenstadt. Darunter streikende Lehrer, Bankangestellte und Taxifahrer. Ihre Forderung, das Parlament darf das neue Sparpaket nicht beschließen. Wir hoffen, dass die Politiker zur Vernunft kommen, wenn sie sehen, wie viele Leute hier versammelt sind. Keiner von uns will, dass das Gesetz zum Sparpaket durchgeht. Wir wollen, dass die Politiker wieder den Menschen sehen und nicht nur die Währung. Ich befürchte, das Gesetz geht durch. Die Abgeordneten rund um Papandreou nicken doch einfach nur alles ab. Sie sind keine Griechen, keine Patrioten, die sich erheben und sagen, nein, wir stimmen dagegen. Leider wird es durchgeboxt und danach müssen unsere Gewerkschaften schauen, wie sie damit umgehen. Während tausende Menschen auf den Straßen Athens protestiert haben, diskutierten die Abgeordneten im Parlament über das Sparpaket. Finanzminister Venizelos stellte klar, das Sparpaket muss kommen. Es ist wirklich tragisch. Wir erleben historische Momente. Ich hoffe, dass uns das Glück und Gott dazu verhelfen, unsere strategischen Ziele zu erreichen, auch wenn das eine große politische Last ist. Der Flugverkehr in Griechenland normalisiert sich langsam. Am Mittag haben die Fluglotsen ihren Streik beendet. Das heißt, es starten und landen wieder Maschinen auf den griechischen Flughäfen. Auch einzelne Flüge von und nach Deutschland finden wieder statt.
Dass sich in den nächsten Tagen das Schicksal Europas entscheidet, das hat der französische Präsident Sarkozy öfter mal schon erwähnt. Jetzt droht Frankreich die Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit und Präsident Sarkozy damit der Untergang bei den Wahlen im nächsten Jahr. Warum ich Ihnen das jetzt sage? Ganz einfach, weil Nicolas Sarkozy heute Abend spontan und eiligst nach Frankfurt fliegt. Dort ist nämlich Bundeskanzlerin Merkel bei der offiziellen Verabschiedung des EZB-Präsidenten Trichet. Sarkozy will sich danach mit Merkel einigen über die Zukunft des Rettungsschirmes EFSF. Frankreich will, dass der eine Banklizenz erhält. Deutschland ist dagegen. Johannes Duchow.
Hals über Kopf ist Nicolas Sarkozy am späten Nachmittag nach Frankfurt aufgebrochen und hat seine Frau allein in der Entbindungsstation zurückgelassen. Für den französischen Präsidenten ist die Euro-Rettung, die er mit der Kanzlerin, dem EZB-Chef Trichet und seinem Nachfolger Draghi verhandeln will, von großer Bedeutung. Denn die Ratingagentur Moody's hat nicht so sehr das Staatsdefizit im Auge, wenn es die Bonität des Landes in Frage stellt. Vielmehr geht es um die Verpflichtungen des französischen Staates gegenüber den Banken. Geraten die durch ihre Griechenland-Verpflichtungen in eine Schieflage, verliert Paris seine Bestnote. Der Wert der Banken an der Börse war nach der Moody's-Meldung aus New York gestern kurz nach unten gesackt. Heute haben sich die Bankenkurse von dem Schlag halbwegs erholt. Die Regierung von Nicolas Sarkozy jedoch noch lange nicht. Zurzeit tobt die Haushaltsdebatte im Parlament und 6 Monate vor der Präsidentschaftswahl lässt sich die Opposition eine solche Gelegenheit nicht entgehen. Der sozialistische Fraktionschef Jean-Marc Ayrault zu Finanzminister François Baroin.
Est-ce que vous oubliez un instant?
Vergessen Sie je einen Augenblick, dass die, die regieren, und Sie gehören dazu, seit 10 Jahren an der Macht sind und dass Nicolas Sarkozy Frankreich am Ende seiner Amtszeit in einem schlechteren Zustand lassen wird, als er es übernommen hat. Glauben Sie, dass die Franzosen vergessen haben, dass Sie Defizit und Schulden vervielfacht haben? Das alles ist Ihre Verantwortung, Ihre Bilanz. Also kommen Sie zurück zur Realität. Doch François Baroin geht auf solche Vorwürfe nicht direkt ein. Nachdem die Moody's-Meldung aus New York in Paris angekommen war, trat er sofort vor die Mikrofone und wiederholte das Sparsamkeitsmantra der Regierung. Wir tun alles, um nicht herabgestuft zu werden. Seit 3 Jahren. Strukturreformen, die Rentenreform. Jede 2. Stelle eines Beamten, der in Rente geht, wird gestrichen. Die allgemeine Revision der öffentlichen Politik. Klar, das ist schwierig, aber unabdingbar. Und wir haben die Steuerschlupflöcher gestopft. Davon gibt es noch ausreichend. Wenn nötig, machen wir da weiter. Das allerdings ist so kurz vor der Präsidentschaftswahl einfacher gesagt als getan. Nicolas Sarkozy dümpelt ohnehin in einem Dauerumfragetief. Wenn er jetzt noch die einzelnen Wählergruppen verprellt, die von diesen Steuergeschenken profitieren, braucht er wohl gar nicht mehr anzutreten. Eine seiner Ministerinnen, Nathalie Kosciusko-Morizet, will die drohende Abwertung lieber anders bekämpfen. Ich fände es gut, wenn man diesen Gedanken von alternativen Ratingagenturen zu Ende denken würde. Vor allem einer europäischen Agentur, die in gewisser Weise souverän ist. Denn jeden Morgen die Zeitungen aufzuschlagen und sich zu fragen, ob die Agentur uns gut findet oder nicht, das ist nicht angenehm. Die französischen Wirtschaftsexperten machen sich in ihrer Mehrheit ohnehin eher weniger Sorgen. Eric Ayer beispielsweise merkt an, dass Frankreich immer noch ähnlich niedrige Zinsen bezahlen muss wie Deutschland.
So sieht es in Frankreich aus. Und in Deutschland, da lautet das Wort des Tages Hebel. In der Finanzwirtschaft, das kann man bei Wikipedia nachlesen, wird der Hebel errechnet, indem man den aktuellen Kurs des Basiswertes durch den aktuellen Preis der Option teilt. Das ist interessant zu wissen, aber es hilft finanztechnisch Unvorbelasteten, so wie mir, nicht unbedingt weiter. Vielleicht hilft ein Blick in den Sport. Beim Rudern wird das Ruder als Hebel eingesetzt. Man strengt sich kräftig an und am kurzen Ende des Hebels und kommt dafür ganz schnell eine lange Strecke voran. So ähnlich soll dann auch der Hebel funktionieren, über den die Euro-Länder jetzt reden. Es geht um Folgendes. Der Rettungsschirm, noch nicht einmal komplett beschlossen, gilt als zu klein, er braucht mehr Geld. Der EFSF, so sein Name, soll aber nicht mehr Geld bekommen, sondern das Geld anders eingesetzt werden. Statt damit direkt Staatsanleihen zu kaufen, werden private Investoren gesucht und denen zugesichert, im Falle einer Pleite Teile davon aus diesem EFSF zu bezahlen. Klingt gut, war aber bisher nicht Teil des Deals. Seit heute Morgen berichten Zeitungen davon und in Berlin ist die Aufregung jetzt groß. Marita Knipper.
Hektik, Ratlosigkeit und Verwirrung herrscht unter den Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Wird der Euro-Rettungsschirm EFSF noch einmal erweitert? Wenn ja, müssen dann nicht alle 620 Abgeordneten darüber abstimmen und nicht nur der Haushaltsausschuss? Das Gleiche gilt für die Guidelines, das Regelwerk für den Rettungsschirm. Die liegen aber noch bei der EU-Kommission in Brüssel. Die Opposition nutzte diese Verzögerung heute zur Kritik. Volker Beck von Bündnis 90 Die Grünen.
Wenn die Koalition nicht den Mut hat, das im Plenum zu entscheiden, dann ist sie sich ihrer Sache in den Fraktionen nicht sicher. Das wäre ein deutliches Signal, wenn einer so weitreichenden Entscheidung dazu kommt, dass nur der Haushaltsausschuss die Entscheidung trifft.
Bis morgen Abend tagt der Haushaltsausschuss. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sein Kommen zugesagt, um die Ausschussmitglieder über den neuesten Stand beim EFSF zu informieren. Carsten Schneider, SPD-Mitglied im Haushaltsausschuss, machte vorab seinem Unmut Luft.
Bisher habe ich keinerlei Informationen bekommen. Herr Schäuble kommt erst morgen in den Haushaltsausschuss. Diese Unterlagen liegen uns heute noch nicht vor. Vielleicht kommen sie heute Abend in Englisch, morgen vielleicht in Deutsch. Ich kann auf dieser Grundlage jedenfalls nicht entscheiden über Summen von 211 oder 250 Milliarden Euro. Und ich warne die Koalition, dies kurzfristig hier durchdrücken zu wollen, am Bundestag vorbei.
Für zusätzliche Aufregung hatte ein Zeitungsbericht gesorgt. Demzufolge war vorübergehend von einer Ausweitung des Rettungsschirms von 440 auf 1000 Milliarden Euro, sprich einer Billion, die Rede. Das dementierte Schäubles Sprecher Martin Kotthaus umgehend. Im besten Fall habe der Finanzminister versucht, an Modellrechnungen die Funktionsweise des Euro-Rettungsschirms verständlich zu machen.
Ich bin mir sicher, dass keinerlei konkrete Zahlen auf ein konkretes Modell zum EFSF in irgendeiner Form genannt worden sind.
Auch der Fraktionsvorsitzende der FDP, Rainer Brüderle, sieht keinen Grund zur Aufregung.
Die Obergrenzen, was im Extremfall auf Deutschland zukommen können, sind die berühmten 211 Milliarden Euro. Alles andere ist rein spekulativ, weil keiner die Regelung kennt.
Das bleibt der entscheidende Punkt in dem Rettungsschirmregelwerk. Denn noch kämpfen Unterhändler der französischen und der Bundesregierung miteinander über die Modalitäten, wie man sehr wohl die Kreditsummen zur Rettung von Schuldenländern wie Griechenland erhöhen wird. Frankreich scheint weiter für eine gewisse Vergemeinschaftung der Schulden zu kämpfen. Dagegen wehrt sich die deutsche Seite. Favorisiert wird derzeit außerdem bei vielen ein sogenannter Kredithebel. Das kommentierte Finanzpressesprecher Martin Kotthaus heute so.
Verzeihen Sie mir, aber ich werde jetzt hier nicht laufend irgendwelche Zwischenstandsmeldungen abgeben, wo wir gerade sind, welches Modell gerade wo wie diskutiert wird.
Trotzdem ist zumindest in den Medien derzeit die Kreditausfallversicherung der Favorit. In dem Fall würde der EFSF nicht selbst griechische Staatsanleihen kaufen, sondern private Anleger dazu animieren, das in größerem Umfang zu tun. Und die Privatankäufe würden dann vom EFSF durch die Ausfallversicherung garantiert. Vollkasko für den Fall, dass Griechenland komplett insolvent würde.
Zwischen Hektik und Anspannung zwischen Griechenland und Rettungsschirm. Europa kriegt seine Finanzprobleme nicht in den Griff. Das ist das Thema des Kommentars von Wolfgang Otto.
Auf dem bevorstehenden Gipfeltreffen müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs eine klare Antwort zur Eindämmung der Schuldenkrise geben. Das hat José Manuel Barroso, der Präsident der EU-Kommission, gefordert. Der Mann bastelt seit vielen Monaten erfolglos an leitender Stelle an der Lösung des Euro-Schuldenproblems. Deshalb müsste er wissen, dass es eine klare Antwort, die wirklich für Ruhe sorgen könnte, nicht geben wird, nicht geben kann. Nach fast 2 Jahren Schuldenturbulenzen in Euroland muss man bitter feststellen, alle Akteure sind überfordert. Sie kriegen es nicht hin. An erster Stelle die griechische Regierung. Sie soll Griechenland in 1-2 Jahren zu einem modernen und effizienten Steuerstaat machen. Das funktioniert nicht. Die Menschen rebellieren auf der Straße, während die Reichen ihr Vermögen still und heimlich ins Ausland schaffen. Der Rest ist Sparen, Sparen, Sparen, was die Wirtschaft abwürgt und eine schnelle Gesundung noch unwahrscheinlicher macht. Überfordert sind auch die Europartner. Die EU-Regierungschefs sollen und wollen helfen, am besten bedingungslos. Nur das würde die wild gewordenen Finanzmärkte beruhigen. Doch das geht nicht, weil dann das fröhliche Leben auf Pump in Europa erst so richtig anfangen würde. Den Politikern sitzt dabei das Finanzcasino im Nacken. Ja, die hochgelobten, effizienten, rationalen Finanzmärkte. Die haben jahrelang geschlafen, jetzt wetten sie panisch auf den Untergang und rufen nach Versicherung. Nein, so schnell klappt das einfach nicht. Finanzmärkte regulieren, Staatsschulden abbauen, Griechenland und ein paar andere Euro-Länder gleich mit von Grund auf reformieren und die Eurozone so umbauen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Die Aufgabe ist zu groß und die Zeit zu kurz. Die klarste Antwort, die vom nächsten EU-Gipfel erwartet werden kann, ist also, das anzuerkennen. Ja, wir brauchen einen Neustart in Europa und ja, wir brauchen mehr Zeit und die nehmen wir uns auch. Dieses Signal würde mehr zur Beruhigung der Situation beitragen als die nächste neue Rettungs-Hauruck-Aktion.
Das war ein Kommentar von Wolfgang Otto im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Viel weiß man nicht darüber und die Geschichte ist auch kompliziert, aber die Vorwürfe kommen zu einer Zeit, in der die Banken nicht gerade den Weltmeistertitel in Sachen Sympathieträger halten. Die EU-Kommission hat heute bestätigt, dass bereits seit gestern Inspektionen bei mehreren europäischen Banken laufen. Der Verdacht, die Banken sollen Zinsen abgesprochen und damit manipuliert haben. Aus Brüssel Andreas Reuter.
Die EU-Kommission hat den Verdacht, dass die Geldhäuser gegen das europäische Kartellverbot verstoßen haben könnten, heißt es in einer Mitteilung der EU-Kommission. Die Behörde bestätigt damit, die Razzia ohne Namen oder Nationalität der betroffenen Geldhäuser zu nennen. Die unangekündigten Untersuchungen hätten gestern in mehreren Mitgliedstaaten stattgefunden, heißt es lediglich. Die Razzia richtete sich gegen Unternehmen, die auf dem Markt für Derivate tätig sind. Es bestehe der Verdacht, dass die Banken illegale Absprachen getroffen hätten, um den wichtigen Euribor-Zinssatz zu ihren Gunsten zu manipulieren, hatte das Wall Street Journal berichtet. Diesen Zinssatz erheben europäische Banken untereinander beim Handel mit Einlagen. Er gilt zugleich als wichtige Bezugsgröße für weitere milliardenschwere Finanzgeschäfte. Die EU-Kommission betont allerdings, dass sie zunächst nur einem Anfangsverdacht nachgehe. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, kann sie hohe Geldstrafen verhängen.
Seit letzter Woche wissen wir, dass Landesbehörden Spionagesoftware eingesetzt haben, die potenziell verfassungsrechtlich nicht ganz in Ordnung ist, um es mal ganz milde zu sagen. Heute hat der Bundestag darüber debattiert. Und dass es Schelte von der Opposition gab, das hat wohl keinen überrascht. Aber auch die Regierungsparteien CDU, CSU und FDP waren sich alles andere als einig darüber, wie der Trojaner-Skandal zu bewerten ist und ob er überhaupt einer ist. Anja Günther.
Die Opposition streitet mit der Bundesregierung, die Union streitet mit der FDP. In der Trojaner-Debatte sind die Positionen nicht so ganz klar verteilt. Von den zuständigen Bundesministern für Inneres und Justiz redete Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Parlament. Die Justizministerin räumte ein, das Thema Spähsoftware sei sensibel.
Und da wird nicht dramatisiert, nicht skandalisiert, auch nicht heroisiert, sondern notwendig ist der Blick auf das, was uns hier auch an möglichen Defiziten und Schwächen gerade in der technischen Dimension deutlich gemacht wird.
Die von einer privaten Firma hergestellte Spähsoftware ist in den vergangenen Jahren von Bund und Ländern etwa 100 Mal eingesetzt worden. Ohne Staatstrojaner gehe es nicht, sagte CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl. Denn
die Computer der Kriminellen werden immer ausgetüftelter, sie werden immer raffinierter. Der Staat muss schauen, wie er diesen Verbrechen im Netz Herr wird.
Das Bundesverfassungsgericht hatte den Einsatz von Trojanern bei behördlichen Ermittlungen auf Internettelefonate oder Online-Chats beschränkt. Konstantin von Notz von den Grünen verwies nun darauf, dass die eingesetzten Staatstrojaner sehr viel mehr konnten, als nur eine laufende Kommunikation am Computer mitzuverfolgen.
Die Thesen und Schlussfolgerungen aus der ganzen Geschichte, alles ist super, nichts Genaues wissen wir selber nicht, im Bund ist alles richtig, in Bayern ist alles super gelaufen, das wird nicht durchtragen, das garantiere ich Ihnen. Gerade wenn man sagt, dass Screenshots zur Kommunikation gehören, dann wird irgendwie deutlich, dass die Problematik noch nicht ganz durchdrungen ist.
Aus Sicht der Opposition war der Einsatz der Staatstrojaner klar rechtswidrig. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann lobte den Chaos Computer Club dafür, eklatante Schwächen beim Grundrechteschutz aufgedeckt zu haben. Und zudem chaotische Verhältnisse in der Bundesregierung.
Die Justizministerin sah erst Bedarf für gesetzliche Präzisierungen. Der Innenminister sagte dann, es gibt keinen Graubereich. Bei so vielem politischen Durcheinander müssen die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates verlieren.
Bis alle rechtlichen Fragen geklärt sind, sollen die Trojaner nicht mehr genutzt werden. Das wollen auch FDP-Parlamentarier wie Gisela Pilz.
Und ich glaube, es bringt auch gar keinen weiter, den Chaos Computer Club zu chaotisieren oder zu heroisieren, sondern das, was wir dadurch erfahren haben, müssen wir aufklären und seriös damit umgehen. Ich glaube, das muss die Haltung des Deutschen Bundestages sein und daran arbeiten wir. Diese Software, jedenfalls, die da gefunden ist, entspricht nicht unseren Vorstellungen.
War der Einsatz der Trojaner wirklich rechtswidrig oder wird die ganze Sache doch skandalisiert? Den vielen offenen Fragen müssen nun Antworten folgen. Die Bundesregierung hat es jedenfalls versprochen.
Als im Frühjahr von Tunesien aus ein arabischer Potentat nach dem anderen in Bedrängnis geriet, da waren die Europäer noch ganz lang auf der falschen Seite. Sie standen fest bei den Diktatoren, bis sie merkten, dass die das Spiel zumindest teilweise verlieren würden. Wie fest, das hat heute die Menschenrechtsgruppe Amnesty International nachgewiesen. Deutsche Waffen helfen mit, die Freiheit in der arabischen Welt zu unterdrücken. Jürgen Döschner.
Maschinengewehre für Bahrain, Panzerbauteile für Ägypten, Raketen für Libyen, gepanzerte Fahrzeuge für den Jemen. Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 77 Millionen Euro hat Deutschland zwischen 2005 und 2009 ausgerechnet an jene Staaten im Nahen Osten und Nordafrika geliefert, die besonders hart gegen ihre eigene Bevölkerung vorgegangen sind und zum Teil bis heute noch vorgehen. Die Bundesrepublik gehört damit zu den größten Waffenlieferanten der Region. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat in ihrem 100 Seiten starken Bericht akribisch die Rüstungslieferungen an Ägypten, Bahrain, Libyen, Syrien und in den Jemen untersucht. Das Ergebnis ist nicht nur für Deutschland blamabel. Fast alle Staaten, die sich heute als Freunde des sogenannten arabischen Frühlings präsentieren, haben noch bis vor kurzem Waffen, Munition und Polizeiausrüstung genau an jene autoritären Regime geliefert, die heute weltweit am Pranger stehen. Ob USA, Frankreich, Italien, Großbritannien, Belgien oder eben Deutschland. Rund ein Dutzend Staaten haben die Experten von Amnesty ausgemacht, die in den Jahren 2005 bis 2009 die Hauptlieferanten für Rüstungsgüter in die unruhige Region waren. Was die Menschenrechtsorganisation diesen Staaten besonders vorwirft, nach Lage der Dinge hätten alle Rüstungslieferanten schon damals wissen können und müssen, dass die Empfänger dieser Waffen autoritäre Unterdrückerregime waren und dass diese Waffen auch, wenn nicht hauptsächlich, dafür eingesetzt wurden, das eigene Volk zu unterdrücken. Amnesty kommt in seinem aktuellen Report zu dem Schluss, dass ein Waffenembargo gegen einzelne Länder heute viel zu spät kommt. Um solche Fehlentwicklungen künftig zu verhindern, sollte vielmehr ein internationales Waffenhandelsabkommen geschlossen werden. Die Bundesregierung fordert Amnesty auf, sich für ein solches Abkommen einzusetzen und die Entscheidung über Waffenexporte künftig transparenter zu machen und zum Beispiel den Bundestag mit einzubeziehen. Ein strengerer Umgang mit Waffenexporten liegt übrigens auch im Interesse der Exporteure selbst. Das zeigt das Beispiel Libyen. Dort sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in den letzten Monaten rund 20.000 moderne Boden-Luftraketen russischer Bauweise aus den Waffenarsenalen verschwunden.
Sie sind beim Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Dem Land Nordrhein-Westfalen steht eine Verfassungsänderung bevor. Und das wegen seiner Schulen. Bis jetzt garantiert die Verfassung nämlich den Erhalt der Hauptschulen. Und die werden wohl demnächst in weiten Teilen abgeschafft. Stattdessen sollen Kinder länger gemeinsam lernen und aus Haupt- und Realschulen sogenannte Sekundarschulen entstehen. Ein für das Land historischer Kompromiss, auf den sich CDU, SPD und Grüne geeinigt haben. Heute wurde die Verfassungsänderung im Landtag in Düsseldorf beraten und abgesegnet. Und Stefan Lauscher war mit dabei.
Klaus Kaiser, der Schulexperte der CDU.
Mit diesen Gesetzen beschließen wir das Ende jahrzehntelanger schulideologischer Auseinandersetzung und gehen den Weg eines neuen Pragmatismus. Wir beschließen das Nebeneinander von gegliederten und integrierten Schulformen. Die eine Seite hat das Ziel aufgegeben, allein integrierende Schulen ersetzend einzuführen. Die andere Seite akzeptiert integrierende Schulformen als Angebot.
Heißt konkret zweierlei. Erstens, die bisherige Garantie für die Hauptschule wird aus der Verfassung gestrichen. Hauptschulen können aber weiter bestehen bleiben, solange die Anmeldezahlen ausreichen. Das Gymnasium und die Gesamtschule bleiben unangetastet. Und zweitens, ab dem kommenden Schuljahr 2012-2013 wird es eine neue Schulform in Nordrhein-Westfalen geben, die Sekundarschule. Der SPD-Abgeordnete Sören Link.
Die Sekundarschule macht Schluss mit der Aufteilerei nach Klasse 4. Alle Kinder lernen mindestens in Klasse 5 und 6 gemeinsam, bleiben zusammen. Und so bleiben auch die Bildungswege für die Kinder länger offen. Ab Klasse 7 entscheidet der Schulträger, wie es weitergeht. Je nachdem, wie es vor Ort gewollt ist, wie es vor Ort am besten passt.
Und das heißt dann eben auch, das Ende aller Schuldebatten ist das wohl noch nicht. Nur die Auseinandersetzungen darüber werden künftig nicht mehr im Landtag, sondern in den Stadträten stattfinden. Die entscheiden, die grüne Schulministerin Sylvia Löhrmann.
Wir vertrauen unseren Kommunen, den Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrern, denn wir wissen, gute Schulentwicklung, die wird vor Ort gemacht, die wird im Unterricht gemacht und nicht im Landtag, sondern der Landtag schafft den Rahmen dafür und die werden auch nicht im Ministerium gemacht, sondern vor Ort werden sie gemacht.
Kritik an so viel schwarz-rot-grüner Schuleinigung kam heute nur von FDP und Linken. Die FDP wollte sichergestellt wissen, dass flächendeckend alle Schulformen angeboten werden. Das konnte und wollte die Landesregierung mit Hinweis auf die Entscheidungshoheit der Stadträte nicht garantieren. Und für die Linke ist der Schulkonsens schlicht ein Formelkompromiss und ein Rückschritt gegenüber den ursprünglichen Plänen für eine Gemeinschaftsschule. Die linken Schulexpertin Gunhild Böth.
Weil nämlich die Sekundarschule keine Oberstufe erhält, auch nicht, wenn das die Eltern wollen, auch nicht, wenn sie groß genug wird, dann im Laufe der Zeit, da muss man sie neu gründen als Gesamtschule.
Die Änderungen in der Schullandschaft wurden heute mit großer Mehrheit von CDU, SPD und Grünen in zweiter Lesung beschlossen. Die endgültige Entscheidung fällt in einer Abstimmung morgen.
Die Eifel, die ist in den letzten Jahren immer mal wieder ins Rampenlicht getreten, wegen skurriler oder spannender Krimis, die dort spielen. Worüber wir Ihnen jetzt berichten, das ist allerdings kein Krimi, sondern eine Wahrheit. Vor 29 Jahren verschwindet in Scheid, in der rheinland-pfälzischen Vulkaneifel, ein Mädchen. Sie ist 18, heißt Lolita Brieger und ist schwanger. Dieses Jahr im August wird der Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst noch einmal vorgestellt. Die Polizei verhaftet wenig später den damaligen Freund, er ist heute 50. Und ein anderer Mann gibt einen Hinweis, die Leiche des Mädchens sei auf einer Mülldeponie verscharrt. 2 Wochen lang hat die Polizei die Deponie durchwühlt und buchstäblich im letzten Eck Überreste einer Frauenleiche gefunden. Thomas Wenkert.
Eigentlich sollte heute die Suche nach den sterblichen Überresten der seit fast 30 Jahren verschwundenen Lolita Brieger aus der Eifel eingestellt werden. Doch die Beamten stießen im letzten Suchabschnitt auf einer ehemaligen Müllkippe im Kreis Euskirchen auf die Leiche einer Frau, eingepackt in Folie wie ein Paket. Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um die sterblichen Überreste von Lolita Brieger handelt. Hauptkommissar Wolfgang Schuh.
Ich kann bestätigen, dass im Laufe der heutigen Suchmaßnahmen um 10.20 Uhr ein Folienmaterial gefunden wurde, teils verschlossen, in dem wir voraussichtlich mit einer guten Wahrscheinlichkeit die sterblichen Überreste der Vermissten gefunden haben.
Erst rechtsmedizinische Untersuchungen können endgültig klären, ob es sich bei der gefundenen Leiche um Lolita Brieger handelt. Vieles spricht aber dafür. Unter anderem wurden Kleidungsstücke entdeckt, die die Vermisste am Tag ihres Verschwindens im November 1982 getragen haben soll. Die Mutter von Lolita Brieger hat nach Aussage der Polizei mit Erleichterung auf die Nachricht reagiert, dass ihre Tochter wahrscheinlich gefunden worden sei. Für Hauptkommissar Schuh finden Jahre der Ungewissheit endlich ein Ende.
Ich kann meine Gefühle schlecht beschreiben. Ich bin natürlich froh für uns, für die Angehörigen, für die Ermittlungsbehörden, für die Kollegen, die hier 2 Wochen tätig waren. Das war schon sehr belastend und das ist jetzt ein Ergebnis, auf das wir gehofft haben. Aber trotzdem ist auch ein Stück Bestürzung dabei.
Ein Zeuge, der dem mutmaßlichen Mörder bei der Beseitigung der Leiche im November 1982 geholfen haben will, hatte die Ermittler Anfang September zu der Müllhalde im Kreis Euskirchen geführt, nachdem die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst den Fall noch einmal thematisiert hatte. Seitdem sitzt Briegers damaliger Freund wegen Mordverdachts in Haft. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Trier erklärte, dass es neben der Leiche viele weitere Indizien gebe, dass der heute 50-Jährige seine damals schwangere 18-jährige Freundin umgebracht habe. Der Mann schweigt bisher zu den Vorwürfen. Sollte es sich bei der heute gefundenen Leiche um das Opfer Lolita Brieger handeln, dann steht der Fall nach fast 3 Jahrzehnten vor der endgültigen Aufklärung.
Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Rüdiger Mark und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.